Ich habe für uns heute ein Thema ausgesucht, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftigt habe. Ich werde euch heute sicherlich nichts Neues sagen können und meine Worte werden euch sicherlich auch nicht vom Hocker reißen, aber ich weiß, dass das Thema sehr wichtig ist. Es soll uns heute einmal um das Beten gehen, um unser Gebet. Und ich habe erst während meiner Vorbereitung gemerkt, wie umfangreich dieses Thema ist und dass es einfach unmöglich ist, auch nur alles annähernd in die Zeit einer solchen Stunde hineinzupacken. Und deshalb habe ich nur ein paar Schwerpunkte gesetzt, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Da ist zum einen die Aufforderung, die uns das Wort Gottes stellt, betet alle Zeit oder betet ohne Unterlass. Wie sieht das praktisch aus? Wir haben doch im Leben auch noch andere Dinge zu tun. Wir müssen arbeiten. Wie können wir dann beten ständig? Den zweiten Schwerpunkt, den setzt der Petrus in seinem Brief, in seinem ersten Brief, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Kann es sein, dass unsere Gebete maximal bis zur Zimmerdecke gelangen? Des Weiteren muss das Beten erlernt werden. Die Jünger Jesu fragten ihren Meister: Herr, lehre uns beten. Und wie und wo kann ich beten? Ist es besser, wenn ich einsam bete, in meiner Kammer, oder ist es besser, mit anderen Christen zusammen in der Gemeinde? Und als letzter Schwerpunkt noch: Wie höre ich Gottes Stimme? Wie höre ich seine Antwort auf meine Gebete? Zum ersten Schwerpunkt: Betet alle Zeit, fiel mir ein Buch auf, was ich bei unserem Aaron auf dem Schreibtisch gefunden habe. Der Titel lautete dieses Buches: Nach dem Amen bete weiter. Und es hat mich natürlich neugierig gemacht. Ich habe hineingeschaut und Paulus schreibt es auch in seinen Briefen mindestens 20 Mal von diesem ständigen Beten. Und er benutzt dabei verschiedene Wortverbindungen: das unablässig beten, ohne Unterlass beten oder Tag und Nacht inständig beten, alle Zeit beten, beharrlich beten oder nicht aufhören zu beten. Aber auch die Psalmdichter David und die Söhne Koras schreiben, dass sie den ganzen Tag beten und Tag und Nacht zu Gott rufen. Und selbst der Herr Jesus sagt es im Lukas-Evangelium zu uns, im Kapitel 21 und im Kapitel 18, dass wir alle Zeit wach sein sollen, um zu beten, und Tag und Nacht zu Gott rufen sollen. Aber wie sieht denn das nun praktisch aus? Ich habe gelesen, dass ein Psychologe behauptet hat, dass ein Mensch am Tag etwa 7000 Gedanken hat. Ich habe keine Ahnung, wie er auf diese Zahl 7000 kommt, aber es ist doch wahr, dass wir den ganzen Tag über an etwas denken. Wir können unser Denken zwar beeinflussen, aber wir können nicht aufhören zu denken. Solange wir leben, denken wir sozusagen automatisch. Und da ich nun ohnehin irgendetwas denke, ob ich will oder nicht, ist es doch kein weiter Schritt, diese Gedanken zu nehmen und sie mit Gott auszutauschen, sie ihm hinzulegen. So kann ich immer und überall mit ihm reden. Ich kann mit ihm meine Freude teilen, meine Sorgen ihm sagen, meine Pläne mit ihm besprechen. Denn auch nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass ich beim Beten die Hände falten muss oder die Augen schließen muss. Wenn ich einen Menschen sehe, kann ich ihn im Gebet vor Gott bringen. Wir neigen eher dazu, einen Menschen zu beurteilen, ihn abzustempeln oder ihn in eine Schublade zu stecken. Wie viel besser wäre es, ihn doch vor den Thron Gottes zu bringen? Von einigen von euch weiß ich, dass sie nachts manchmal nicht schlafen können. Und so nutzen sie eben diese Zeit, um zu beten. Ich selbst bin glücklicherweise mit einem guten Schlaf gesegnet. Hingegen bei meiner Arbeit gelingt es mir oft, mit Gott zu sprechen. Ich arbeite nämlich an einer großen computergesteuerten Fräsmaschine. Und diese Maschine arbeitet eigentlich vollkommen selbstständig. Und ja, die Bearbeitungszeit eines solchen Teils beträgt manchmal fast 2 Stunden. Und in dieser Zeit muss ich natürlich auch bestimmte Dinge erledigen. Aber meine Gedanken, die werden nicht immer vollständig dabei in Anspruch genommen. Und so bleibt viel Zeit noch, nebenher an Gott zu denken und ihm Dinge zu sagen und ihm Danke zu sagen. Und jeder von euch weiß sicherlich selbst, wie sein Leben so abläuft am Tag über. Es gibt auch sicherlich viele Dinge zu bedenken und zu durchdenken. Man kann natürlich nicht immer mit Gott gedanklich kommunizieren. Aber es gibt doch viele Denkanstöße. Morgens, wenn ich erwache, dann kann ich danken, dass ich meine Arme und meine Beine bewegen kann. Ich kann sehen. Gott, du schenkst mir wieder einen neuen Tag. Und so kann sich das durch den ganzen Tag ziehen, bis ich abends wieder schlafen gehe. Und ich kann sagen zu meinem Vater, danke, dass du bei mir warst. Und dieses ständige gedankliche Reden mit Gott, das darf aber nicht etwa die stille Zeit ersetzen. Das Lesen in der Bibel oder des Kalenderzettels oder der Losung beziehungsweise des Betens, das ist trotzdem noch sehr wichtig. So viel erst einmal zum ersten Schwerpunkt. Zum Beten ohne Unterlass. Einen weiteren Punkt hat Petrus gesetzt in seinem ersten Brief, im Kapitel 3, Vers 7. Er schreibt dort, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Er hat das zwar auf das Verhalten in unserer Ehe bezogen, aber es gibt noch mehr Stellen in unserer Bibel, die eigentlich die gleiche Wirkung haben, nämlich das Zerstören unseres Verhältnisses zu Gott. Wir wollen einmal lesen. 3 Stellen. Einmal hier im 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, bei euren Frauen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Eine 2. Stelle im Matthäusevangelium. Matthäus 5. Matthäus 5, 23 und 24. Wenn du deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Und eine 3. Stelle im Epheser 4. Epheser 4, Vers 30 bis 32. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Immer wieder in allen drei Stellen geht es um unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen. Alle drei Stellen, einmal das Verhalten in der Ehe, das Verhältnis zu meinem Bruder und der Umgang mit meinem Nächsten. Alle drei haben eine Folge. Mein Verhältnis zu Gott wird gestört. Und das merke ich selber. Mein Gewissen schlägt dann an. Die Freude zum Beten fehlt dann. Die Theorie und die Praxis, sie klaffen weit auseinander. Mein praktisches Handeln ist dann weit entfernt von dem, was einen wiedergeborenen Christen auszeichnet. Und dann habe ich natürlich den Eindruck, dass meine Gebete bei Gott nicht ankommen. Aber das stimmt nicht. Wir können das lesen im Psalm. Wir wollen uns einmal im Psalm 139 ein paar Verse lesen. Psalm 139, Verse 1 bis 12. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es mit allen meinen Wegen, bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es schon genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich nur Finsternis, möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Dieser Psalmbeter David hier macht es uns ganz deutlich. Gott kennt mich ganz genau. Er kennt meine Gedanken, er kennt meine Worte, ja noch bevor ich sie ausspreche. Er sieht mich überall, wo ich bin. Und deshalb kommen auch meine Gebete bei ihm an. Das Problem, das liegt woanders. Er kann meine Gebete nicht erhören, weil mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen gestört ist. Und das belastet mein Verhältnis zu Gott. Und Gott möchte diesen Zustand aber nicht so belassen. Und deshalb mahnt er uns, er redet zu uns durch unser Gewissen, durch unsere Gedanken und durch sein Wort. Er sagt, ich habe meinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz geschickt. Er hat doch alles getragen. Und jetzt liegt es an dir. Sag alles, Jesus Christus, und geh zu deinem Nächsten, zu deinem Bruder, zu deinem Ehepartner. Rede mit ihm und alles wird gut. Ja, wirklich alles. Denn dann kehrt die Freude beim Beten zurück. Und du weißt auch, dass deine Gebete nicht verhindert werden. Wie ist das nun beim Beten? Muss ich bestimmte Worte verwenden? Oder kann ich reden, quasi wie mir der Schnabel gewachsen ist? Muss ich das Beten erst lernen? Die Jünger von Jesu waren sicher so begeistert und beeindruckt von seinem Gebet, als er einmal sein Gebet beendet hatte, dass einer von ihnen fragte, Herr, lehre uns beten. Das können wir im Lukas 11, Vers 1 nachlesen. Und das Gebet, das daraufhin der Herr Jesus seinen Jüngern lehrt, das kennen wir auch, das nennen wir das Vaterunser. Und dieses Gebet kann auch als Gerüst für unsere Gebete dienen. Diese wichtigen Schwerpunkte, die darin vorkommen, Sie sollten auch in unseren Gebeten vorkommen. Aber dieses Gebet so wörtlich täglich zu beten, das halte ich für ungünstig, weil sich so eine Monotonie einschleichen würde. Nach einer Weile wäre es ein bloßes Aufsagen von Sätzen. Aber unser Herz wäre vielleicht nicht mehr bei der Sache. Das halte ich für gefährlich. Unsere Gebete sollten aus dem Herzen kommen. Und wir sollten voll dahinter stehen. Aber diese verschiedenen Bereiche, die dieses Gebet, was uns der Herr Jesus lehrt, diese verschiedenen Bereiche, die es anspricht, die sind für unsere Gebete auch wichtig. Da ist gleich am Anfang das Lob Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unsere Gebete gleichen oft einer Abfolge von Wünschen und Bitten. Wobei das natürlich auch ein wichtiger Teil ist. Aber das Lob Gottes, die Anbetung, den Namen Gottes erheben, das ist wohl das Wichtigste. Und wenn das gleich am Anfang steht, unsere Gebete, da gibt es gleich die rechte Gesinnung in unser Herz. Ich freue mich immer so, dass es in unserer Gemeindeform als Brüdergemeinde jede Woche eine Stunde gibt, am Sonntag, in dem wir genau dieses eine Wichtige tun, nämlich Gott zu loben und ihn anzubeten, seinen Namen groß zu machen. Und da sind einfach alle beteiligt, die anwesend sind. Wenn wir die Lieder aus voller Überzeugung mitsingen, wenn wir unser Amen nach einem Gebet sagen, dann stimmen wir voll mit ein in das Lob Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Denkt ihr noch darüber nach, wenn ihr betet und Gott ansprecht mit den Worten Vater im Himmel? Ist das für uns schon zur Selbstverständlichkeit geworden? Für die Jünger damals muss es wohl ziemlich revolutionär gewesen sein. Als Jesaja einmal diese Schau Gottes hatte, rief er: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Für einen Israeliten war und ist Gott der Allmächtige, der Heilige, der starke und der ewig treue Gott. Und diesen dreimal heiligen Gott, den sollten sie jetzt mit Vater unser ansprechen. Das war etwas völlig Unvorstellbares. Wir dürfen durch das Sterben unseres Herrn Jesus sogar Abba, Vater, sagen, also wie Papa. Das schafft eine ganz innige Vertrautheit, ein Verhältnis, wie es nur Kinder zu ihren Eltern haben können. Und wenn wir in einer solchen Vertrautheit zu Gott beten als unseren Vater, dann fällt es uns auch leicht, uns an die Vorgaben zu halten, die uns Jesus lehrt in seinem Gebet. Denn nachdem wir den Namen Gottes groß gemacht haben, dürfen wir bitten, dass sein Reich aufgerichtet wird. Wir sollten bitten, dass er uns mit dazu benutzen kann, sein Reich jetzt und hier auf dieser Welt zu bauen. Wir erwarten ja, dass die Zahl derer, die errettet werden sollen, bald erfüllt sein wird, damit der Herr Jesus wiederkommen kann und uns heimholt. Und deswegen sollten wir bitten, dein Reich soll mehr und mehr Gestalt gewinnen, in uns und durch uns. Es sollte aber auch unser Bitte sein, dass sein Wille geschieht. Er hat uns ja in seinem Wort mitgeteilt, seinem Willen. Und deswegen sollten wir bitten, dass unsere Anliegen mit seinem Willen übereinstimmen, beziehungsweise, dass er uns nur die Bitten erfüllt, die tatsächlich mit seinem Willen übereinstimmen. Es muss unser Wunsch sein, dass wir mit unserem Leben, unserer Lebensweise, seinem Willen nicht im Wege stehen, sondern dass wir mit unserem Leben seinen Willen unterstützen. Zum Beispiel bei unseren täglichen Bitten, die wir an ihn richten, zum Beispiel für das tägliche Brot, fällt auf, dass Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Es gibt also bei Gott keine Vorratswirtschaft, sondern wir sollen nur für unsere sofortigen Bedürfnisse bitten. Mir ist aufgefallen in meinem Leben, wenn Gott mir mehr schenkt, als ich verbrauchen kann, wenn mein Bankkonto immer höher wird, dann verlierst du Stück für Stück die Abhängigkeit von deinem Vater im Himmel. Wenn zum Beispiel dein Auto kaputt geht, dann gehst du zur Bank, holst dir das Geld und kaufst dir ein neues. Du brauchst theoretisch Gott gar nicht um Hilfe zu bitten, dass er dir einen neuen fahrbaren Untersatz schenkt. Wenn du aber fast kein Geld hast und deine Waschmaschine geht kaputt, dann ist deine Abhängigkeit von Gott viel größer, beziehungsweise sie ist sogar lebensnotwendig. Und Gott gibt dir ja gern, was du brauchst. Und deine Dankbarkeit ihm gegenüber wird dann auch viel größer sein. Wir meinen oft, Dinge zu brauchen, obwohl wir auch ohne sie auskommen würden. Aber wir dürfen Gott bitten. Er gibt uns gern und er weiß auch am besten, was wir brauchen und was nicht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind ja noch Menschen aus Fleisch und Blut, die Fehler machen, die noch nicht frei von der Sünde sind, sei es durch unsere Gedanken oder durch unsere Worte, vielleicht durch Dinge, die wir hätten tun sollen und nicht getan haben. Wir brauchen die Schuldvergebung täglich, damit unser Verhältnis zu Gott nicht betrübt wird. Aber ich will mich an dieser Stelle nicht wiederholen, das hatten wir bereits bedacht bei dem Gedanken im 1. Petrus, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Es ist wichtig, dass wir unserem Nächsten, der an uns schuldig geworden ist, von Herzen vergeben können. Wenn wir das verstanden haben, was uns unser Gott im Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus alles vergeben hat und was er uns geschenkt hat, wenn wir das alles verstanden haben, dann können wir gar nicht anders, als unserem Nächsten zu vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jeder von uns kennt die Schwachstellen in seinem Leben, wo er der Versuchung ausgesetzt ist, wo er mit den Listen des Teufels zu kämpfen hat. Gott selbst führt nicht in Versuchung. Das kann man im Jakobusbrief im 1. Kapitel Vers 13 eindeutig nachlesen. Aber dieser Vers im Vater unser wird in einer neueren Übersetzung anders übersetzt. Dort heißt es, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns die Kraft schenkt, der Versuchung zu widerstehen, beziehungsweise dass er die Versuchung von uns fernhält. Im 1. Korinther 10, Vers 13 schreibt Paulus, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern dafür sorgen wird, dass ihr sie ertragen könnt. Versuchungen werden uns immer wieder zu schaffen machen in unserem Leben. Und jeder weiß selbst, wo er am ehesten gefährdet ist. Mir persönlich hilft da schon ein Gebet im Vorfeld. Wenn ich weiß, ich könnte in eine Situation kommen, in der es problematisch wird, dann kann man beten: Herr, führe alles so, dass ich gar nicht erst in die Versuchung hineingeführt werde. Dieses Gebet, das uns der Herr Jesus lehrt und das wir auch als das Vaterunser kennen, darf und sollte uns als Gerüst dienen, was wir alles mit unserem Gott besprechen sollen. Aber auch die Fürbitte ist noch ein Bestandteil, den uns die Bibel lehrt. Paulus fordert uns dazu auf, in seinem ersten Brief an Timotheus. Jakobus schreibt: Betet füreinander. Jesus selbst fordert uns auf: Betet für die, die euch verfolgen. Und er praktiziert auch selbst diese Fürbitte. Im Lukas 22, Vers 32, dort schreibt er, an Simon Petrus gerichtet: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und selbst jetzt ist es sein Dienst als hoher Priester bei Gott, dass er eintritt für uns im Gebet. Die Fürbitte ist ein wichtiger Bestandteil, aber auch der Dank ist wichtig, auch für uns, weil wir dadurch zufriedener werden. Paulus schreibt an die Kolosser, sagt: Gott dem Vater Dank durch Jesus Christus. Wir haben unendlich viel Grund, dankbar zu sein. Nicht nur hier für die irdischen Dinge, die uns Gott schenkt, auch für die geistlichen, die er uns schenkt. Die Verheißungen, die uns gegeben sind, einmal in der Himmelswelt, für unsere Stellung, in die wir gekommen sind, als Kinder Gottes. Dabei sind unsere Worte oder unsere Rhetorik unwichtig. Es kommt auf unsere Herzenseinstellung an, beim Beten. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26 und 27, da wird uns etwas gesagt. Wir wollen uns das mal lesen. Römerbrief, Kapitel 8. Römer 8, Vers 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Eine neuere Übersetzung lässt uns das noch viel besser verstehen. Dort habe ich gelesen: Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für uns. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Was ist nun der beste Ort zum Beten? Sollten wir besser die Einsamkeit suchen, unser stilles Kämmerlein, oder sollten wir mit anderen Christen gemeinsam beten, in der Gemeinde, in der Gebetsstunde? Es gibt in der Bibel viele Beispiele, wo Menschen die Einsamkeit gesucht haben zum Beten. Selbst der Herr Jesus suchte die Stille zum Gebet. Er stieg allein auf einen Berg Er betete dort am Abend, Matthäus 14, Vers 23. Aber auch früh morgens, als es noch dunkel war, ging er an einen einsamen Ort und betete. Markus 1, Vers 35. Und es gibt noch sehr viele andere Stellen, wo Jesus die Einsamkeit suchte, um zu beten. Auch der Daniel ging dreimal täglich in sein Haus, in ein Obergemach, um zu beten. Und in Matthäus 6, Vers 6 sagt Jesus selbst, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und als Jesus seine 12 Apostel berief, da verbrachte er vorher eine ganze Nacht einsam auf einem Berg im Gebet zu Gott. Das kann man in Lukas 6, Vers 12 nachlesen. Es gibt aber auch die andere Seite, wo geschrieben steht, wo zwei eins werden im Gebet und um eine Sache bitten, wird sie von meinem Vater im Himmel geschenkt werden. Matthäus 18, Vers 19. Ich glaube, für uns Christen ist beides wichtig. Wenn wir allein mit Gott reden, können wir ihm viel mehr unser Herz ausschütten. Wir können anders mit ihm reden. Als ich noch ein Kind war, habe ich abends manchmal durch die geöffnete Schlafzimmertür meinen Vater gesehen, wie er vor dem Schlafengehen vor seinem Bett kniete und betete. Er war gegen das Beten im Liegen im Bett. Er sagte mir mal, wenn du mit dem heiligen Gott sprichst, solltest du dir es nicht recht bequem machen. Im Bett. So betete er immer auf seinen Knien. Und dieses Bild hat sich so bis heute bei mir eingeprägt. Aber das nur am Rande. Wenn wir vielleicht rhetorisch auch nicht so begabt sind, wenn es uns schwerfällt, gut geformte Sätze öffentlich zu sprechen, was ja eigentlich gar nicht notwendig ist. Aber auch das Gebet mit anderen Christen ist wichtig, weil wir dann merken, dass wir nicht allein dastehen, dass andere auch mit ihren Armen noch dahinter stehen. Und so zählt auch die Gemeindegebetsstunde mit zu den wichtigsten Stunden hier. Und ich muss leider auch zu meiner eigenen Beschämung sagen, dass wir sie viel zu wenig nutzen. Aber wenn wir mit Gott reden, dann gibt er uns auch Antwort. Im Hebräer 1, Vers 1 steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Während Paulus betete, redete Gott zu ihm. Apostelgeschichte 22, Vers 17. Während die Ältesten in Antiochia beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Und während Petrus betete, gab Gott ihm eine Vision. Apostelgeschichte 10, Vers 9. Gott spricht heute immer noch zu uns. Ich hörte vor kurzem in einer Predigt, dass Gott in Zukunft durch Dinge zu uns spricht, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Vor 100 Jahren konnte zum Beispiel Gott noch nicht durch Bibel-TV zu uns sprechen. Vor 50 Jahren konnte er durch das Internet noch nicht zu uns sprechen. Wer weiß, wie Gott morgen zu uns spricht. Aber Gott spricht heute natürlich auch durch sein Wort, durch die Bibel zu uns. Und das hatten die ersten Christen zur Zeit der Apostel natürlich auch noch nicht in der Form, wie wir heute. Gott spricht auch durch seine Schöpfung zu uns. Er redet durch äußere Umstände, die uns widerfahren. Und er benutzt auch andere Menschen, um zu uns zu sprechen. Aber er spricht auch durch seine intime Stimme des Heiligen Geistes zu uns, die ja in uns wohnt. Er benutzt auch unsere Gedanken, um uns auf Dinge hinzuweisen. Und so plane ich oft, wenn ich so sitze und mich vorbereite auf eine Bibelstunde oder auf eine Predigt, meine Gedanken und meine Worte, die ich so sagen will. Und im Laufe meiner Vorbereitungszeit, dann kommen mir ganz andere Gedanken und ganz andere Worte in den Sinn, so dass ich am Ende vieles anderes sage, als wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Gottes Reden ist sehr vielfältig. Und die Frage ist auch, ob ich überhaupt Gottes Stimme hören möchte. Wenn mir Gottes Antwort auf meine Gebete zum Beispiel nicht passt, wenn er mich immer wieder auf eine Sache hinweist, die mir gar nicht passt, wie reagiere ich denn dann? Mose durfte das verheißene Land Kanaan nicht betreten. Seine Bitten wurden von Gott nicht erhört. Er sagte ihm im Gegenteil, lass es genug sein, rede mir nicht mehr von dieser Sache. Der Paulus hatte ein Leiden, das ihn sehr in seiner Arbeit behinderte. Er hatte deswegen auch viel zu Gott gebetet. Aber seine Antwort war, lass dir an meiner Gnade genug sein. Wenn du schwach bist, dann kommt meine Kraft viel mehr zur Geltung. Gottes Antwort auf unser Gebet ist oft anders, als wir es uns vorstellen. Aber Gott macht ja keine Fehler. Wir dürfen, ja wir sollen immer zu Gott rufen, mit ihm kommunizieren. Er hört uns immer. Und wir können mit ihm reden, wie es uns in unserem Herzen zumute ist. Der Heilige Geist macht unsere Gebete für Gott passend, der ja auf dem Thron sitzt. Und seine Antwort, die fällt oft sehr unterschiedlich aus. Manchmal müssen wir Jahre warten. Manchmal kommt seine Antwort sofort. Und manchmal erleben unsere Nachkommen erst die Antwort Gottes. Aber wir dürfen wissen, Gott macht keine Fehler.